dann spricht man in der Landwirtschaft viel davon, dass automatisiert wird. Manche gehen davon aus, dass die Traktoren in den großen landwirtschaftlichen Betrieben irgendwann einmal ganz von alleine fahren. Wir glauben, dass in den steilen Gebieten das schwierig wird, aber dass der Kunde trotzdem viele seiner Aufgaben ein bisschen erleichtert haben möchte, ein bisschen automatisiert haben möchte.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört David Lindner. In Kundl gibt es so etwas wie einen Kampf David gegen Goliath. Der kleine Traktorenhersteller Lindner gegen die ganz großen Traktorenhersteller dieser Welt. Man fragt sich, wie kann denn Lindner Traktoren im Kampf gegen die Großen überhaupt bestehen, überleben? Und die Formel, so denke ich und so hört man es auch aus dem Gespräch heraus, ist, Nischen zu bedienen bzw. zu erkennen, wo sind die Lücken, die andere nicht bedienen und auch auf Kundenwünsche einzugehen und Kunden untereinander zu vernetzen. Und Lindner ging schon immer eigene Wege, das hört man auch aus dem Gespräch aus. Zum Beispiel wurde die Schaltung damals anders positioniert bei Traktoren, das wurde auch von anderen dann schlussendlich übernommen und vielleicht gelingt ihnen das jetzt auch mit der Vierradlenkung. Die Zukunft würde es auf jeden Fall zeigen und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem CEO von Lindner, mit David Lindner.
Wie ist Lindner entstanden?
Ja, im Prinzip hat mein Urgroßvater, der Ingenieur Hermann Lindner, sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit ein paar seiner Kollegen, die er beim Messerschmitt Flugzeugwerk kennengelernt hat, selbstständig gemacht. Und die haben dann zu 11 mal angefangen, sogenannte Gebirgsgattersägen zu bauen. Das sind Wandersägen, mit denen man früher in den Wald hineingefahren ist, hat die Bretter geschnitten hat und dann mit dem fertigen Schnitt gut nach Hause gekommen ist. Und das hat dann so in der Zeit des Wiederaufbaus sehr gut funktioniert. Aber als gelernte Flugzeugbauer war ihnen das natürlich viel zu langweilig. Und so sind sie dann bald einmal auf den Traktor gekommen als Betätigungsfeld, weil diese Wandersägen hat man mit dem Traktor angetrieben. Und so haben sie dann etwas umgeschwenkt und haben zu den Gebirgsgattersägen dann angefangen, Traktoren zu bauen. Damals aus zerbombten Hochspannungsleitungen. Das sieht man auch beim S14, das erste Fahrzeug, was auf den Markt gekommen ist, dass die Profile einer Hochspannungsleitung sehr ähnlich sind. Aber damals hat man mit dem arbeiten müssen, was da war. Und so ist Lindner Traktoren entstanden. Das ist auch der Grund, warum es die Firma 2 Jahre länger gibt als den ersten Lindner Traktor. Weil zuerst hat man Sägen gebaut und dann ist man zum Traktor gekommen. Und man hat sich dann überlegt, eine Gießerei wäre toll. Weil mit einer Gießerei könnte man jede metallische Form machen. Das, was man heute vielleicht mit einem 3D-Drucker produziert, das hat man zu der Zeit gegossen. Und mit dieser Gießerei, die man aufgebaut hat, hat man sehr viel Freiheit gehabt. Und man hat dann zum ersten Mal einen 4-Rad angetriebenen Traktor bauen können. Man hat dann einen Allradantrieb konzipiert und hat das mit den Gussteilen so umsetzen können, dass zum ersten Mal ein kompakter, geländegängiger und vierradgetriebener Traktor entstanden ist. Und das ist der Grund, warum wir wahrscheinlich bis heute in den Berggebieten zu Hause sind und kompetent sind, weil wir damals die Ersten waren, die diesen vierradangetriebenen Traktor am Markt hatten, weil es in Tirol und Umgebung einfach notwendig war. Also da war es steiler. Und da war es wichtig, dass man gute Traktion hat und das auch im Steilhang. Und so ist Lindner entstanden. Man hat sich immer etwas Neues überlegen müssen, was die großen Hersteller im Markt noch nicht gehabt haben. Und man hat sich immer was überlegen müssen, was die Kunden gebraucht haben in der alpinen Landwirtschaft. Ein Beispiel dafür ist, dass früher in den Bergbauernbetrieben, anders als bei den großen Vierkanthöfen im Osten von Österreich, wo normalerweise die Bäuerin nicht mit dem Traktor gefahren ist, wo das im Westen Österreichs in den kleinen Landwirtschaften im Berggebiet notwendig, dass auch die Bäuerin mit dem Traktor fährt und die haben zur damaligen Zeit Kleider oder Röcke getragen und sind mit der Schaltung, die damals mitten am Getriebetunnel war, also irgendwo unpraktisch zwischen den Beinen, sind die nicht zurechtgekommen, weil da ist man immer hängen geblieben mit dem Ruck. Und so haben wir dann diese Schaltung, die früher in der Mitte vom Traktor war, auf die Seite gegeben, weil so war es dann für die ganze Familie unproblematisch möglich, mit dem Traktor zum Fahren, egal in welcher Arbeitskleidung man die Arbeit gemacht hat. Und diese Seitenschaltung ist heute der Standard in der Branche und auch dieser Vierradantrieb ist heute der Standard in der Branche. Also man sieht schon, dass diese sehr frühe Erkenntnis, was die Kunden brauchen, dann zu Innovationen führt, die sich langfristig durchsetzen, wenn es praktisch sein mag.
Welche Standards habt ihr noch geschaffen?
Also wir haben in den Bergen die Herausforderung, dass es oft sehr eng ist und dass das Wenden am Hang auf kleinsten Raum passieren muss. Und so hat man angefangen, beim Transporter mal eine Vierradlenkung umzusetzen, damit man eben auch im Steilhang und am Bergbauernhof gut wenden kann. Und das hat beim Transporter so gut funktioniert, dass man sich auch überlegt hat, das könnte man auch beim Traktor umsetzen. Und da sind wir jetzt der erste Hersteller, der beim Standardtraktor eine Vierradlenkung umgesetzt hat. Am Anfang wurde es eben hauptsächlich für die Anwendung in der Berglandwirtschaft gedacht. Aber man ist dann natürlich draufgekommen, das ist auch in der Innenstadt sehr praktisch, wenn man Winterdienst macht. Das ist in einer Gemüsekultur sehr praktisch, wenn man mal aus der Reihe herausrutscht und dann, wenn man die Hinterachse mitlenken kann, schnell wieder in die Reihe hineinfindet. Und das ist auch in Verbindung mit einem Frontloader oder wenn man um den Hof oder im Laufstall arbeitet, immer praktisch, wenn man sehr wendig ist und wenig Platz zum Manövrieren braucht. Und ich glaube, dass jemand, der mal mit so einer Vierradlenkung beim Traktor unterwegs gewesen ist, nicht mehr darauf verzichten möchte. Und da bin ich gespannt, ob es uns auch da gelingt, wieder einen Standard zu setzen. Für unsere Kunden mehr und mehr. Also es ist schon fast 2/3 der Fahrzeuge im Stufenlos-Bereich, die diese Vierradlenkung nutzen. Und ich denke, es wird auch bei den geschalteten Fahrzeugen mehr und mehr in diese Richtung gehen, dass wenn man einmal eine Vierradlenkung hat, dass man die immer haben möchte.
Wie schwierig war es, die Vierradlenkung zu entwickeln für Traktoren?
Ja, das ist schon eine große Herausforderung. Also es macht einen Unterschied, ob man so wie beim Transporter 4 kleine Räder lenkt oder wie beim Traktor 2 kleine Räder vorne und 2 recht große Räder auf der Hinterachse lenkt. Da braucht es schon eine bestimmte Erfahrung, die wir ja vom Transporter schon über 2 Jahrzehnte hatten und auch viel Mut unserer Techniker, dann dieses System umzusetzen und so zu dimensionieren, dass das dann in allen Einsatzsituationen, in die unsere Kunden kommen können, gut funktioniert. Aber das haben sie sehr gut gelöst. Das ist vom Markt sehr gut angenommen worden und deshalb kann ich diese Vierradlenkung beim Traktor mit ruhigem Gewissen jedem empfehlen.
Ihr sagt ja, ihr seid eigentlich der kleinste Traktorenhersteller der Welt, oder?
Ja, ich würde es schon so sagen. Ja. Also wenn es jetzt darum geht, Standardtraktoren zu produzieren, dann haben wir eine, wie ich immer sage, Serienmanufaktur. Also wir produzieren schon in Serie, aber mit sehr viel Handarbeit. Es ist so, dass so ein Traktor ja mal im Durchschnitt bei die 170, 180 Stunden Montagearbeit beinhaltet. Da ist jetzt die Arbeit an den Maschinen noch gar nicht mitgerechnet. Aber das ist dann schon sehr viel Wertarbeit, die man bekommt, wo jeder Traktor anders ist als der, der davor gebaut wurde, weil wir bauen immer auf Kundenwunsch, gibt's eine relativ lange Liste von Wunschoptionen, zwischen denen man aussuchen kann, so dass man dann sich seinen Traumtraktor so zusammenstellen kann, wie man den haben möchte. Und so bauen wir für jeden Kunden seinen Tramtraktor.
Was ist das Schwierigste in der Produktion?
Ja, also diese Vielfalt, die wir darstellen müssen, mit doch relativ geringen Stückzahlen, ist eine große Herausforderung. Und das gelingt nur mit einem schlauen System, dass man eben Komponenten über mehrere Baureihen einsetzt in mehrfacher Verwendung. Also wir verwenden zum Beispiel die gleichen Motoren, die wir bei den Traktoren verbauen, auch bei den Transportern. Wir haben ähnliche Getriebetechnik, wo die Schalteinheiten sich immer sehr ähnlich sind, wo die Hydrauliksteuergeräte aus einem Baukasten herauskommen. Und so schaffen wir es, dass wir mit einer überschaubaren Menge an Komponenten sehr vielfältige Baureihen zusammenstellen können, die von kleinen Traktoren mit 75 PS mit einfachen Schaltgetrieben bis zu Hightech-Fahrzeugen mit 130, 140 PS mit Stufenlos-Technologie gehen und die dann auch über GPS-Lenkung verfügen können und, sage ich mal, technisch kaum noch Wünsche offen lassen. Und das muss man sich eben sehr gut überlegen, wie man das in einem Baukostensystem so umsetzen kann, dass man alle Kundenwünsche erfüllt und trotzdem noch eine vernünftige Kostenrechnung mit seinen Komponentenpartnern umsetzen kann.
Wann wird ein Kundenwunsch eigentlich beherzigt?
Ja, im Prinzip muss der immer beherzigt werden, damit sich der Kunde für das Produkt entscheidet. Also es gibt Kundenwünsche, die man noch in der Preisliste findet, die andere Kunden auch schon mal als Wunsch gehabt haben. Aber es gibt natürlich genauso Kundenwünsche, wo man sich zum ersten Mal erst damit beschäftigen muss. Eine ganz neue Umsetzung ist ein Spezialfahrzeug für eine Kulturfläche für Lauch. Ein Lauch wächst sehr hoch und hat relativ großen Reihenabstand. Und deshalb braucht es jetzt auch ein Fahrzeug mit recht großen Reifen und recht breiten Achsen. Und der Kunde, der wünscht sich aber trotzdem eine Vierradlenkung bei diesem Fahrzeug realisiert. Also mit einer normalen Achse zu arbeiten geht nicht. Da muss man dann schon sehr viel Entwicklungsaufwand betreiben, dass da ein Fahrzeug herauskommt, was für diese Sonderkultur genau passt. Aber wenn man das dann schafft, dann ist das für den Kunden auch etwas, was er wertschätzt und wo dann vielleicht der Preis gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern die technische Lösung. Und wenn ihm das hilft, damit produktiver zu sein, dann stimmt dann auch die Kostenrechnung. Und so gibt es viele Anwendungsbereiche, ob das jetzt Traktoren sind, die dazu eingesetzt werden, um Langlaufloipen ziehen zu können, weil sie Raupenlaufwerk drauf haben, ob das Kommunaltraktoren sind, die nur mit einem Böschungsmäher ergänzt werden, damit man die Seitenstreifen von Landstraßen gut mähen kann oder einen Baumschnitt von Baumalleen zu machen. Da gibt es sehr viele Sonderanwendungen, die man umsetzen kann. Und wenn man es schafft, dann kann man den Kunden auch von seinem Produkt überzeugen.
Wenn man jetzt bei dem Fahrzeug für Lauch bleibt, ja, wie baut man dann das Fahrzeug? Weil die ganzen Entwicklungskosten kann ja nicht der Kunde tragen. Und es kann natürlich auch eventuell das Risiko geben, dass es nur ein Lauchfahrzeug
in der ganzen Geschichte benötigt. Das ist ein bisschen ein Sonderfall, weil das ist gemeinsam mit einer Hochschule entstanden. Mhm. Aber wenn ich jetzt einmal ganz einen normalen Anwendungsfall von einem neuen Einsatzgebiet nehme, dann ist es zum Beispiel unsere Ausführung eines Hopfentraktors, wo es so entstanden ist, dass unsere Traktoren eigentlich schon von Haus aus oben relativ schmal sind, kein überstehendes Kabinendach haben. Das kommt daher, weil wir sehr viele Kunden haben, die neben der Landwirtschaft auch einen Wald bewirtschaften und oft mit dem Traktor in den Wald fahren. Also Von dem her haben wir, ohne dass wir daran gedacht haben, eine Kabinenform, die oben schmal und unten breiter ist. Und das ist für einen Hopfen schon sehr gut geeignet von der Grundform her. Und da entwickelt man dann in Zusammenarbeit mit dem ortsansässigen Händler, der seine Kunden sehr gut kennt, dann eine Spezialausführung, wo dann zusätzlich noch breite Reifen draufkommen, ein bisschen eine ausführlichere Hydraulikeinrichtung, damit man diese ganzen Blattschneidegeräte, die man da für den Hopfenanbau braucht, auch mit sehr viel Hydraulikleistung bedienen kann. Und da braucht es 2-3 Schleifen, bis man mit dem Händler und mit einigen Endkunden gemeinsam dann irgendwann eine Ausführung hat, wo man sagt, und jetzt funktioniert der Traktor in dem Einsatzbereich perfekt. Das spricht sich dann herum und dann bekommt man das erhoffte Folgegeschäft, was man braucht, damit sich der Aufwand für die Entwicklung im Endeffekt dann auch lohnt. Aber das ist das, was man eben am Anfang einschätzen muss im Marketing. Ja, was haben wir denn da für Potenzial? Was haben wir für mögliche Marktanteile, die wir gewinnen können? Und was müssen wir dafür tun, dass das auch funktioniert? Und das ist halt unser täglich Brot, selber abzuschätzen. Was braucht es für einen Aufwand? Was muss man sehen, damit man irgendwann auch ernten kann? Aber so wie unsere Kunden das von Jahr zu Jahr entscheiden müssen, so müssen wir als Traktorenhersteller auch uns überlegen, in welchem Einsatzbereich wollen wir was entwickeln, wollen wir den Kunden was anbieten, in der Hoffnung, dass wir dann auch erfolgreich sind.
Weil du gesagt hast, das wird mit dem Endkonsumenten, mit ein paar Endkonsumenten quasi fertiggestellt, testen die das dann vorher?
Ja, wir haben den großen Vorteil, dass 30% unserer Mitarbeiter Nebenerwerbslandwirte sind oder über die Großeltern oder einen Schwager irgendwas mit einer Landwirtschaft zu tun haben. Das heißt, wir haben sehr viele Anwender, die bei uns in der Entwicklungsabteilung, in der Vertriebsabteilung, in der Schulungsabteilung sitzen, die am Wochenende im Nebenerwerb sowieso Traktor fahren. Und da ist es möglich, dass man an einem Freitag einem dieser Mitarbeiter mal einen Prototypen mitgibt und sagt, probier du den einmal übers Wochenende, weil dann hat man schon am Montag eine fix fertige Feldstudie, weil der ist jetzt das ganze Wochenende mit dem Fahrzeug in seinem Betrieb unterwegs gewesen und kann uns 1:1 Anwender-Feedback geben, ob die Lösung gut funktioniert, was man noch verbessern kann oder ob sie so passt. Und das ist einmal ein sehr großer Vorteil dadurch, dass wir so nahe am Kunden sind, dass er auch bei uns in der Firma arbeitet. Das macht uns sehr schnell. Auf der anderen Seite ist es auch möglich, dass ein Händler das Telefon in die Hand nimmt, bei mir anruft und mir sagt, das braucht man, das funktioniert nicht, das gehört erweitert, da wünschen wir uns eine Ergänzung. Und da können wir als Familienbetrieb, wo wir auch in der Geschäftsführung uns jede Woche intensiv abstimmen, dann sehr schnell auch Entscheidungen treffen. Also ein Vorstandsbeschluss bei uns in der Firma ist, wenn es sein muss, in 10 Minuten erledigt. Das ist dann auch für unsere Entwicklungspartner interessant, weil wenn ich jetzt gerade an unsere großen Komponentenhersteller denke, wie ZF fürs Getriebe oder Perkins für die Motoren, dann ist es für die schon sehr komfortabel, dass sie mit uns als Entwicklungspartner Projekte sehr schnell umsetzen können, weil bei uns die Entscheidungen so schnell fallen im Haus. Und vielleicht sind wir vom Umsatz her und vom Absatzvolumen nicht so interessant wie andere Hersteller, aber von der Schnelligkeit in der Umsetzung von einem neuen Projekt, glaube ich, gibt es wenige, die so agil sind wie wir. Und da müssen wir einfach unsere Flexibilität als kleines Familienunternehmen nutzen. Und das gelingt uns immer wieder ganz gut, dass wir damit neue Komponenten als Erste ausprobieren können, dass wir auch gemeinsam mit so großen Partnern wie ZF eigene Getriebeentwicklungen machen oder dass wir, wenn es darum geht, für Perkins eine Abnahme des Motors zu machen, dann die Tests auf 1000 Meter Seehöhe und auf 2000 Meter Seehöhe machen können, weil in England funktioniert das nicht.
Wie ist eure Strategie bei der Unabhängigkeit? Weil ihr produziert ja auch sehr viel in-house, oder?
Ja, also wenn man jetzt an so ein voll ausgestattetes Fahrzeug mit allen Optionen hernimmt, dann hat es bis zu 11.000 Einzelteile. Und von diesen 11.000 Teilen machen wir 5.000 selber im Haus eigengefertigt. Das heißt, es ist eine relativ hohe Eigenfertigung. Warum ist das notwendig? Wir haben zwar unsere Hauptkomponenten oft aus einem Baukastensystem, was in großen Stückzahlen läuft, aber damit das dann für die Berglandwirte perfekt funktioniert, müssen wir manchmal das Getriebegehäuse abwandeln, manchmal eigene Achsen dazu bauen und sehr viel von den Bedieneinrichtungen selber konstruieren. Also die ganze Innenausstattung von der Kabine oder auch wie der Motorraum gestaltet ist, wie das Chassis gestaltet ist, das kommt alles aus der Konstruktion bei uns im Haus. Und so müssen wir einfach drauf schauen, dass wir den Spagat finden zwischen, was sollten wir selber produzieren, damit wir da eine eigene Lösung für unsere Kunden finden und was können wir an internationalen Märkten in großer Stückzahl einkaufen, damit der Preis passt. Das müssen wir täglich entscheiden.
Wie war das eigentlich ganz am Anfang von Lindner? Da war man wahrscheinlich 100% unabhängig, oder?
Ja, man hat, es gibt zum Beispiel den BF22. Das ist ein Fahrzeug, da wo fast alles bei uns im Haus gebaut wurde. Da haben wir den Motor selber gebaut, da ist das Getriebe als Lizenzgetriebe von ZF bei uns im Haus gebaut worden. Da hat man die ganzen Blechteile gemacht. Da ist der Sitz gegossen worden mit der Gießerei. Die ganzen Pedale sind gegossen worden. Also da gab's kaum ein Teil, was nicht im Haus gefertigt wurde. Und damit waren wir sehr unabhängig. Wir haben dann einmal bei Perkins in England angefragt, ja, was würde denn so ein kompletter Motor kosten, wenn wir den kaufen würden, weil wir selber haben es nicht geschafft, unsere Motorleistung über 35 PS zu bekommen. Ja, wir wollten aber ein bisschen mehr leisten. Und die Antwort von Perkins war dahingehend, dass der Preis vom fix fertigen Motor damals günstiger war als das, was wir für die Einzelteile von unserem eigenen Motor bezahlt haben, bevor wir das komplettiert haben. Und da war für uns dann schon ganz klar sichtbar, wenn man größere Stückzahlen fertigt, dann hat man einfach Kostenvorteile, die wir nutzen möchten. Das machen wir bis heute. Also es ist bis heute so, dass der Großteil unserer Fahrzeuge mit Perkins-Motoren läuft. Aber zum Beispiel die Schwungscheibe von unserem Motor muss eine spezielle Dimension, spezielle Kompaktheit haben, damit sie in unsere Bergfahrzeuge reinpasst. Das machen wir dann selber. Das liefern wir dann Perkins zu oder verbauen wir selber im Haus. Also da müssen wir immer schauen, was gibt's am freien Markt, an guten Komponenten und wie müssen wir sie abwandeln, damit unser Kunde Freude damit hat.
Wie macht ihr das mit den Ersatzteilen von älteren Fahrzeugen?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir schon ein sehr ausgeprägtes Nachhaltigkeitsdenken haben. Es kommt vielleicht daher, dass wir Familienunternehmen sind. Aber es ist einfach so, ein Lindner Traktor, der kostet am Anfang etwas mehr als ein Traktor aus irgendeinem Billiglohnland. Und dafür haben wir aber eine viel längere Nutzungsdauer. Wir bauen die Traktoren so, dass alle Verschleißteile tauschbar sind, dass man die Maschine immer wieder runderneuern kann und wir garantieren unseren Kunden ab Einstellung einer Serie mindestens 30 Jahre lang die Verfügbarkeit aller Ersatzteile. Und bei vielen Fahrzeugen geht das weit drüber hinaus. Also es gibt auch Fahrzeuge, die 45 oder 50 Jahre im Einsatz sind. Und wenn man dann über diese lange Nutzungsdauer den Preis vom Traktor rechnet, dann ist er wieder billig. Auf die Stunde gesehen haben wir einen sehr attraktiven Preis. Aber da muss man die Gelegenheit bekommen, dass man das unseren Kunden erklären darf. Und sie müssen es auch leisten wollen, am Anfang etwas mehr zu investieren, damit sie dann irgendwann auf diesen günstigen Stundentarif kommen können. Aber eine lange Nutzungsdauer ist für uns extrem wichtig. Und wir zeigen das auch immer wieder. Wir haben eine eigene Reparatur Werkstatt hier im Werk, weil wir im Umkreis von 25 Kilometern sind ja wir der Händler. Und in diesem Reparaturwerk machen wir immer wieder Generalüberholungen. Das heißt, wir nehmen Fahrzeuge, die schon relativ verbraucht sind, zerlegen die komplett, erneuern alle Teile, bauen die wieder zusammen und am Ende der Übung schauen sie aus wie neu. Und damit wollen wir einerseits preisempfindlichen Kunden den Einstieg in die Lindner-Welt ermöglichen, weil auch wenn es ein generalüberholtes Fahrzeug ist, ist es in der Regel günstiger als ein Neufahrzeug. Aber wir wollen auch zeigen, wie lange man unsere Fahrzeuge gut einsetzen kann. Weil das einfach ein Teil vom Selbstverständnis von einem Lindner-Traktor ist, der soll über Generationen halten. Das ist für uns wichtig.
Kennt man den ältesten Lindner-Traktor, der noch in Verwendung ist?
Ja, den haben wir in unserem Innovationszentrum stehen. Der ist sehr selten in Verwendung. Der wird nur auspackt, wenn einmal ein Jubiläum ist oder eine Oldtimer-Rundfahrt stattfindet. Aber den ersten noch existierenden S14 aus dem ersten Baujahr, den haben wir da in Kundl und den wollen wir auch behalten. Und wir versuchen natürlich im Laufe der Zeit auch andere Fahrzeuge mit Fahrgestell Nummer 1 aus einer bestimmten Serie dann wieder ins Haus zu bekommen. Aber meistens sind die mal ein paar Jahrzehnte unterwegs und arbeiten. Und wenn sie dann verbraucht sind, dann holen wir sie wieder zurück, dann sie general überholen und dann sind sie reif fürs Museum.
Wie ist das eigentlich bei den Traktoren mit Oldtimern? Weil es gibt ja auch so eigene Fangemeinden, es hat ja früher auch am Aachensee das Traktorenfest gegeben, was über ein ganzes Wochenende gegangen ist.
Also die Oldtimer-Fans sind sehr fanatische Traktorfahrer. Man muss sagen, hat jetzt nicht immer was mit der Landwirtschaft zu tun. Gell? Natürlich gibt es sehr viele Oldtimer bei landwirtschaftlichen Kunden, aber Oldtimer sind in letzter Zeit auch immer beliebter geworden bei technikinteressierten Bastlern, die das als Freizeitbeschäftigung sehen, so einen älteren Traktor wieder rund zu erneuern, wieder zum Laufen zu bekommen und den so schön herzurichten, dass er dann ja auch als Augenweide auf solchen Oldtimer-Festivals herzeigbar ist. Ich glaube, je mehr digitale Geräte in unser Leben Einzug halten, die man nur noch wischt, wo man, sage ich mal, die Arbeit, die man macht, auch oft gar nicht mehr so greifen kann, weil sie virtuell stattfindet. Da braucht man immer wieder was zum Angreifen, was ein bisschen nach Öl riecht, was man schleifen und schrauben kann. Und das ist meiner Meinung nach ein Grund, warum dieser Do-it-yourself-Trend, dass man auch wieder selber was reparieren möchte, selber was warten möchte, selber was nachrüsten möchte, das kommt mehr und mehr auch in der Freizeit vieler Leute an, die wollen sich einfach wieder mit mechanischer Technik beschäftigen, weil es wahrscheinlich auch gut fürs technische Verständnis ist, ja, und Spaß macht.
Ist dann ein Oldtimer bei Traktoren auch ab 20 Jahren ein Oldtimer oder ist da ein ganz anderer Zeithorizont?
Nein, also bei uns, bei Lindner, sind einmal bis 30 Jahre noch nicht wirklich Oldtimer. Das sind eher noch Youngtimer, da die sagen. Bei anderen Marken wird die Versorgung mit Ersatzteilen oft schon nach 15 oder 20 Jahren eingestellt. Da ist vielleicht ein bisschen anders. Aber in unserem Fall würde ich sagen, wenn einmal einer 40 Jahre oder älter ist, dann ist er Oldtimer. Muss aber nicht heißen, dass man in der Erntezeit nicht immer noch sehr gut schwaden oder kreiseln oder sogar mähen kann mit dem Fahrzeug.
Du hast vorhin angesprochen, dass ihr versucht, Menschen in die Lindner-Welt zu bekommen. Ihr macht ja verschiedene Dinge. Also ihr habt ja auch einen Zeichenwettbewerb für Kinder beispielsweise.
Ja, genau. Das haben wir jetzt wieder mal um die Osterfeiertage gemacht, wo wir gesagt haben, ja, jetzt müssen wir wieder mal unsere jüngsten Traktor-Fans aktivieren und haben gesagt, alle, die uns ihr Lieblingsbild malen oder fotografieren oder basteln, die können an einer Verlosung teilnehmen für ein paar Preise aus unserem Lindner Fanshop. Und es ist schon echt unglaublich, wenn so eine Aktion über 10 Tage läuft und dann über 250 Einsendungen kommen. Also da sieht man schon, dass wir eine relativ große Fangemeinde haben, die sich viel mit unseren Produkten beschäftigen. Und das ist das, was ich sage mit dieser Lindner-Welt. Da gibt es eben die Lindner News, unsere Firmenzeitung, wo die Neuheiten drinnen stehen, wo wir dann zweimal im Jahr zu unserer Werksausstellung einladen, wo dann an einem Wochenende um die 5000 Lindner-Fans und Fahrer zu uns nach Kundl kommen und mal wieder eine Werksführung machen und schauen, was es Neues gibt. Und da entstehen natürlich Bekanntschaften, Freundschaften, auch über viele Jahre Beziehungen. Und das ist dann das, wo ich sage, da ist man dann in dieser Lindner-Welt drinnen, dass man einfach mit Gleichgesinnten, die in der Landwirtschaft ihre Herausforderungen haben, weil es ist ja nicht einfach, in Europa Landwirtschaft zu betreiben und vor allem im Alpenraum Landwirtschaft zu betreiben. Aber wenn sich dann diese Leute regelmäßig treffen und ein bisschen zusammenhelfen, dann haben sie eigentlich alle wieder eine Gaudi mit dem, was sie machen. Und hoffentlich auch Erfolg und Freude bei der Arbeit mit dem Lindner-Traktor.
Ihr habt auch einen eigenen Online-Shop noch zusätzlich für die Lindner-Welt eigentlich?
Ja, es ist eben so, dass die Leute nicht nur im Traktor drinnen sitzen wollen, sondern sie wollen auch gerne mal ein T-Shirt mit dem Traktor drauf oder eine passende Jacke, die zum Traktorfahren super geeignet ist, eine passende Mütze oder sonstige Ausrüstung, weil wir schon alle ein bisschen drauf Rücksicht nehmen, was man an Bekleidung, an Werkzeug, an Ausrüstung sonst noch so brauchen kann, was für einen Traktorfahrer optimal passt. Da legen wir großen Wert auf eine Qualität. Wir wollen auch gern, dass, wenn es möglich ist, dass die Dinge bei uns da produziert werden. Also unsere Wintermützen, die werden in Deutschland gestrickt. Unsere Jacke ist mit Ötztaler Schafwolle gefüllt und wird in Europa vernäht. Und so versucht man einfach auch ein bisschen Regionalität in diese Fanartikel zu bekommen, so gut es halt möglich ist. Und generell einfach darauf zu schauen, dass man eine gute Qualität hat.
Wie sieht der Traktormarkt der Zukunft aus, deiner Meinung nach?
Ja, also, wenn man den Zukunftsforschern glauben soll, dann werden die Traktoren immer noch größer werden, weil auch die Landwirtschaften größer werden. So ganz können wir uns vor diesem Trend natürlich auch nicht verschließen. Also, das ist auch in der Berglandwirtschaft, in der Grünlandwirtschaft so, dass die Flächen größer werden, die bearbeitet werden. Und damit braucht es ein bisschen stärkere Maschinen. Insofern wird es auch bei uns eine Ergänzung nach oben brauchen, damit wir die bestehenden Kunden, die heute gut mit unseren Produkten arbeiten können, auch in Zukunft alles damit erledigen können, was sie am Hof machen wollen. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man ein bisschen Rücksicht drauf nehmen sollte. Dann spricht man in der Landwirtschaft viel davon, dass automatisiert wird. Manche gehen davon aus, dass die Traktoren in den großen landwirtschaftlichen Betrieben irgendwann einmal ganz von alleine fahren. Wir glauben, dass in den steilen Gebieten das schwierig wird, aber dass der Kunde trotzdem viele seiner Aufgaben ein bisschen erleichtert haben möchte, ein bisschen automatisiert haben möchte. Wenn man ans Auto denkt, dann kann das Auto heute auf der Autobahn die Spur halten und ein bisschen den Abstand zum Vordermann im Auge behalten und solche Dinge. Und wenn ich jetzt an unseren Kunden denke, wenn der früher mit dem Mähwerk auf der Fronthydraulik gearbeitet hat, dann hat er bei jedem Maulwurfshügel mal das Mähwerk anheben müssen mit einem Hebel und dann nach dem Hügel wieder runterlassen. Das ist was wir mit unserer elektronischen Fronthubwerksregelung automatisieren. Also unser Kunde, der kann sich damit aufs Fahren und aufs Lenken konzentrieren und das Halten des Mähwerks am Untergrund, das macht unser Fahrzeug von alleine. Damit ist dann möglich, dass der Kunde erstens einmal ein bisschen schneller fährt, sie nicht so lang so konzentrieren muss und am Ende des Tages einfach etwas entspannter aussteigt und immer noch leistungsfähig ist. Weil wenn man mal ein paar Stunden am Stück so häufige Bedienschritte gemacht hat, dann ist das schon ganz schön ermüdend. Und jetzt, wo die Kunden immer mehr Flächen bearbeiten müssen, müssen die einfach auch mehrere Stunden am Stück in den Fahrzeugen unterwegs sein. Und da ist es eine große Hilfe, wenn man wiederkehrende Tätigkeiten, Sachen, die man 100-mal, 1000-mal am Tag macht, ein bisschen automatisieren kann.
Das heißt, ihr habt so Programmierer angestellt, oder?
Mehrere, ja. Also wir haben mehrere Programmierer im Haus. Wir arbeiten aber intensiv mit Softwarepartnern zusammen, die für uns dann extern Software entwickeln. Aber was eine Software können muss und wie die Software für den Endkunden ausschauen muss, das müssen immer wir bestimmen. Einerseits im Fahrzeug, weil es gibt ja keinen normalen Anzeigetacho mehr an analogen, sondern das ist ja heute schon wie bei jedem Auto ein kleiner Bildschirm, wo die Instrumente digital angezeigt werden. Also diese Gestaltung findet bei uns in der Technik im Haus statt. Aber natürlich auch so ein Online-Portal für den Endkunden, wo er seine letzten Fahrten nachschauen kann oder schauen kann, wie viele Heuballen er heute gepresst hat oder solche Dinge. Das muss auch in so einem ansprechenden Design sein, dass der Kunde da eine Freude damit hat, damit zu arbeiten.
Schaut ihr dann auch nach, wie oft die Kunden nach den Daten nachschauen, also was sie jetzt gemacht haben nach den Statistiken etc.?
Ja, also uns interessiert eigentlich in der Regel nicht, was die Kunden mit den Fahrzeugen machen, bis zu dem Punkt, wo der Kunde sich bei uns meldet und sagt, ich habe da irgendein Problem. Das Fahrzeug reagiert nicht so, wie ich möchte, das piepst regelmäßig und ihr müsst mir jetzt sagen, was muss ich machen? Und in dieser Situation, wenn der Kunde sich bei uns meldet oder wenn auch der Händler sagt, er braucht jetzt da Unterstützung, da können wir uns dann mit dem Fahrzeug vom Kunden beschäftigen und schauen, wo könnte denn das entstanden sei, warum jetzt der Traktor piepst. Ganz oft ist es, weil der Kühler nicht gereinigt ist und dann muss man halt oft einfach das Schnittgut, was durchs Mähen entstanden ist, aus den Kühlern rausbringen und dann passt die Kühlleistung wieder und dann kann er wieder weiterarbeiten. Das sind aber oft auch so Bedienschritte, wo man einem sagt, na, versuch vielleicht in Zukunft zuerst mit dem ein Steuergerät und dann erst mit dem anderen Steuergerät den Bedienschritt zu machen und nicht beides gleichzeitig. Und das sind so Dinge, in diesen Situationen, da versucht man dann mit dem Kunden gemeinsam mal herauszufinden, wo liegt das Problem und wie können wir es besser machen. Okay. Ansonsten sind die Einsätze unserer Kunden so unterschiedlich, dass man sie einfach jeden Kunden individuell anschauen muss. Also wir können jetzt nicht uns die Fahrzeugdaten von den Kunden hernehmen und aus diesen Fahrzeugdaten eine allgemeine Schlussfolgerung machen, wie Kunden arbeiten, weil das ist höchst unterschiedlich. Ja. Manche arbeiten ja landwirtschaftlich, manche kommunal, manche fahren zum Spaß mit Traktoren, also das gibt's auch. Wo es früher vielleicht erstrebenswert war, dass man für die Pension einmal sich ein Cabrio zulegt, so gibt es heute Kunden, die sich zur Pension am Biobauernhof und den Lindner Traktor leisten, weil sie Freude daran haben, für ihre Familie Lebensmittel zu produzieren. Und deshalb muss man jeden Kunden immer gesondert anschauen und am besten geht es in einem persönlichen Gespräch.
Zwei Fragen habe ich noch, David.
Ja.
Wie habt ihr es bis nach Kanada geschafft?
Ja, Also das war so, dass der kanadische Händler eigentlich auf uns zugekommen ist. Der hat uns auf einer großen Messe auf der Agritechnica in Hannover gesehen, hat dann eine Messe später geschaut, ob es uns immer noch gibt. Und beim dritten Messeauftritt ist er dann auf uns zugekommen und hat gesagt, er hat sich das jetzt so oft angeschaut und ist jetzt davon überzeugt, dass das das richtige Produkt auch für Kanada ist. Er würde es jetzt vertreiben. Und zufälligerweise ist zu dem Zeitpunkt gerade das CETA-Abkommen in Diskussion gewesen, also dieses Freihandelsabkommen von Europa mit Kanada, was zum ersten Mal das ermöglicht, dass mit einer europäischen Straßenzulassung ein Fahrzeug auch in Kanada in Verkehr gesetzt werden kann. Und das war dann für uns ein Riesenglück, weil als kleiner Hersteller könnte man es uns wahrscheinlich nicht leisten, eine eigene Straßenzulassung für ein Land zu machen, wie Kanada. Aber wenn man dann über das Freihandelsabkommen mit den europäischen Papiere auch in Kanada anmelden kann, dann ist das natürlich perfekt. So haben wir das dann auch gemacht. Die haben das dann ein, zwei Saisonen ausprobiert, weil wir haben ja vorher nicht gewusst, ob unsere Fahrzeuge bei minus 40 Grad funktionieren. Wir haben zwar gesagt, ja, das geht sicher, aber so hundertprozentig sicher kann man nur noch einen Einsatztest sein und der ist dann auch erfolgreich gemacht worden. Und heute ist das ein super Markt, weil einerseits sind unsere Fahrzeuge kompakt genug, dass sie in den Ahornsirupwäldern zwischen den Bäumen hin und her fahren können und da dabei helfen, einen Ahornsirup zu produzieren. Und auf der anderen Seite sind sie auch stark genug, um im Winterdienst in Kanada, wo es mehr Eis als Schnee regnet, bestehen zu können und da dafür sorgen, dass in Quebec und in Montreal die Straßen auch in den tiefsten Wintermonaten schneefrei bleiben.
Die letzte Frage, David. Was möchtest du noch sagen?
Ja, ich möchte sagen, dass ich sehr stolz auf unser Familienunternehmen bin. Freue mich, dass ich in der vierten Generation Verantwortung übernehmen darf, gemeinsam mit meinen Familienkollegen, mit meinen Cousins, mit meinem Onkel, dass wir daran weiterarbeiten dürfen, die Firma in die Zukunft zu führen. Es macht mir persönlich sehr viel Spaß, Marketing und Vertrieb und auch ein bisschen das Produktportfolio mitzugestalten und freue mich, wenn wir in Zukunft noch mehr Kunden davon überzeugen können, dass ein Lindner Traktor vorhin Spaß macht und das Richtige ist für die Landwirtschaft, wie wir es da in Europa haben und in den Gebieten, die ähnliche Herausforderungen haben.
Sehr schön gesagt. Ich wünsche euch natürlich weiterhin alles Gute bei der Reise und auch herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Jahr als Geschäftsführer. Und vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, David. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Wir können uns in ein paar Jahren wieder treffen und schauen, wie es uns in der Zwischenzeit gegangen ist. Und an alle Kunden, die zuhören, sage ich, wie ich immer sage, viel Erfolg und Freude bei der Arbeit mit Ihren Lindner Traktoren.
Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch in ein paar Jahren. Danke, David.
Okay.